Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Trommeltalk. Heute mit Heinrich Köberling. Geboren 1967. Wohnt derzeit in Berlin. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Interviewfolge von Einfach Schlagzeug, der Trommeltalk. Ich bin der Felix und heute spreche ich mit Heinrich Köberling. Und Heinrich hast du mit Sicherheit schon mal gehört, denn er ist der Schlagzeuger von der Aufnahme Klar von Jan Delay. Darüber hinaus ist er aber auch wirklich ein absolut versierter und, wie ich finde, kreativer Jazz-Schlagzeuger. Das zeigt sich vor allem in seinem Spiel beim Julia Hülsmann Trio, wie ich finde. Also auf jeden Fall mal reinhören. Außerdem ist Heinrich Professor für Schlagzeug an der Universität der Künste in Berlin. Und ja, das alles zusammen ist eine Menge, um zu reden. Und das habe ich getan mit Heinrich Köberling. Und ich kann jetzt schon mal verraten, das Gespräch war wirklich interessant. Ich hoffe, dir gefällt es und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Heinrich. Das ist wunderschön, dass ich dich hier im Trommeltalk begrüßen kann. Und ja, ich hätte das eigentlich gar nicht gedacht. Ich habe einfach mal versucht, dich anzuschreiben und gedacht, ja, vielleicht antwortet der Heinrich. Und siehe da, die Antwort war sehr schnell da und auch positiv. Und das freut mich wirklich riesig, dass du hier bist. Hallo erstmal.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ganz, ja, große Ehre.
Ja, hier im Trommeltalk rede ich ja immer so ein bisschen über Schlagzeug und wie man so dazu gekommen ist. Und ich habe auch an dich eine ganze Menge Fragen. Aber meine allererste Frage ist erstmal, wo liegt eigentlich Arolsen? Wenn ich das richtig recherchiert habe, kommst du daher?
Ja, also ganz kurz, das heißt Arolsen.
Ah, ja. Weißt du, ich komme aus Dienstlaken und in der Bahn, ne, ja, sagen die mittlerweile ja Dienstlaken. Und das stört mich jedes Mal, wenn ich nach Dienstlaken fahre.
Ja, also nicht das, dass mich das jetzt, also das ist mir auch ganz egal, wie du den Namen dieser Stadt, wo ich herkomme, aussprichst. Aber so ein richtiger Arolser würde dir jetzt mal sagen, ey, pass mal auf, ne? Das, so geht's nicht. Ja, also Arolsen, nur zur Information, liegt, das ist gar nicht weit weg von dir. Es liegt so 50 Kilometer von Kassel Richtung Ruhrgebiet, kurz bevor das Sauerland anfängt. Aber Gott bewahre, wir haben nichts mit dem Sauerland zu tun, ja? Also das ist, da ist schon wieder die nächste Fehde, wie du siehst, ja? Aber ja, ist ein ganz schönes kleines Städtchen, ich glaube 6.000 Einwohner. Also sehr klein.
Ja, ne? 6.000 Einwohner. Wie war das denn? Wie hast du denn da, hast du dann Schlagzeuglehrer gefunden?
Ja, über Umwege. Also es war so, ich, wie so viele kleine Kinder musste ich auch Klavier spielen. Schon mit 5 oder 6 hatte ich so Unterricht. Und mein Klavierlehrer, der hatte immer so eine Jazzband bei uns da auf dem Kaff. Ne? So eine Dixie Swing Band. Und der seine Mitspieler gingen dann irgendwann zum Studium weg und dann brauchte er neue und dann hat er mich irgendwann gefragt, hat er mich, da war ich, keine Ahnung, 10 oder sowas, oder 9, weil ich immer schon so rumgetrommelt habe auf allem Möglichen, und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Schlagzeug oder Bass spielen will in seiner Band, und dann habe ich eine Woche überlegt und dachte mir, ah, Drums mache ich sowieso schon immer auf diesen Dingern hier, und dann, so ist das gekommen, und der hat mir ganz viel gezeigt, so, also erstmal so Grundsachen. Und der alte Schlagzeuger seiner Band, der hat mir so eine kleine Einweisung gegeben. Und ja, das war es erstmal mit dem Unterricht. Dann habe ich halt so komplett autodidaktisch die ersten 2 Jahre so verbracht. So, ne?
Das heißt aber, du hast dann direkt mit den Profis sozusagen aus der Stadt gespielt.
Ja, ja, genau. Also ja, die Profis, die Dixieland-Profis, ja. Ja, genau so. Besser kann man es nicht sagen. Aber ich habe dann natürlich auch gleich, ich habe dann ein Schlagzeug gekriegt von dem. Das war total nett. Also mit allem drum und dran. Der hat mir gleich alles gegeben. Und habe natürlich sofort auch in der Schule und so eine Rockband gestartet mit meinen Kumpels da. Ne? Also Samstagnachmittags war immer Swing und Dixie mit meinem Klavierlehrer. Stundenlang. Und in der Woche war halt ja, Rock'n'Roll mit meinen Jungs dann so, ne? Immer gleich beides gemacht.
Mhm. Cool. Und wie ist es dann weitergegangen? Weil da irgendwann hast du ja wahrscheinlich dann auch nochmal Unterricht genommen, weil du hast ja auch studiert.
Ja, ja. Also ich habe dann Glück gehabt in Kassel, das ist nicht weit weg, 50 Kilometer gab es damals echt eine tolle Jazzszene, sollte man gar nicht glauben. Aber und da gab es einen super Drummer, Ernst Bier, der ist jetzt auch in Berlin, lustigerweise, wo ich auch wohne. Und bei dem hatte ich dann ein Jahr oder noch nicht mal, nicht ganz ein Jahr Unterricht. Das war super. Und der hat mich gleich so auf die Jazz-Nerd-Bahn gelenkt. So. Und ja, dem habe ich echt viel zu verdanken. Der hat mir auch erstmal so gesagt, was für Musik ich mir überhaupt mal anhören soll und so. Ne? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe immer nur Radio gehört so und hatte so 2, 3 Fusion-Platten. Das war's. Ne? Und der hat mir dann so mal so einen Einlauf gegeben. Das war super. Und lustigerweise war, komischerweise, als der ist dann weggegangen aus Kassel, dann kam Jojo Meyer. Lustigerweise für ein paar Monate hat der in Kassel gelebt. Und der war damals ja auch schon so ein kleiner Star. Bei dem hatte ich dann auch so, ja, nicht viele, aber so 3, 4 Stunden hatte ich bei dem. Und das war super. Also der hat mir halt technisch erstmal so richtig was verpasst. Ne? Das war echt wunderbar, ja.
Und das heißt, das ist auch so die Zeit in Kassel, ist so die Zeit gewesen, wo du dann so deine Liebe zum Jazz gefunden hast, weil, also ich habe so recherchiert und du hast ja eine ganze Menge gemacht in deiner Laufbahn an Musiken, aber ich habe so das Gefühl, es geht immer wieder zurück zum Jazz bei dir.
Ja, also schon, der Ernst Bier, dieser Schlagzeuger, der hat halt so eine Bebop-Band, so, das war halt so Modern Jazz damals so und das... Der war halt damals mein großes Idol und dann habe ich halt angefangen, diese Platten auch mir zu kaufen und zu hören und habe gemerkt, dass ich das sehr, sehr mag. So, ne? Diese, aber klar, schon Jazz, aber ich habe auch immer, also damals ja auch viel so Groove-Musik gespielt und ich mag das auch immer noch wahnsinnig gerne. Also ich habe halt gerade nicht so viele Jobs, sage ich mal, wo ich Groove-Musik spiele, aber eigentlich liebe ich das auch sehr. Ne? Also ja. Boom, tschack.
Chuck, sehr interessant. Aber nochmal kurz zurück, du bist dann nach Hamburg gegangen, glaube ich, und hast da studiert. Was hast du da genau studiert? Hast du da schon Schlagzeug studiert und dann klassisches Schlagzeug oder was hast du studiert?
Damals, das war so Ende der 80er, Anfang 90er, gab es in Deutschland nur so ein paar Schulen, wo man Jazz studieren konnte. Also, und das war schon so ein richtiges Jazzstudium. Also Jazz, Schlagzeug, ja, na, wie das so ist, Komposition muss man auch so ein bisschen und Klavier, ne? Aber wie du sagst, damals musste ich tatsächlich noch 2 Jahre so auch Klassik. Das war so, ja, ich musste das studieren. Die haben natürlich dann für so einen jemanden wie mich, haben sie schon alle Augen zugedrückt. Ich war natürlich, also ja, an den Pauken, ey, vergiss es. Ne? Also das ist, ich Snare Drum konnte ich noch so irgendwie die Prüfung hinkriegen, aber ich weiß, bei der Pauken, ich habe bei der klassischen Abschlussprüfung nach 2 Jahren, ja, musste ich halt so ein paar Sachen spielen und da waren auch die Klassik-Profs und schon bei der Snare-Drum haben die nur mit dem Kopf geschüttelt und dann musste ich zu den Pauken und habe gesagt, soll ich ihnen jetzt noch das Paukenstück vorspielen und da haben sie nur gesagt, nein, raus. ja, also ich bin keine Koryphäe, was das angeht, überhaupt nicht. Ja,
ja. Interessant. Und war das dann der Weg nach New York? Du bist ja dann nach New York gegangen. Auch ein Grund dafür, weil du gedacht hast, hier in Deutschland komme ich da mit den Sachen, die ich machen will, erstmal nicht mehr so weiter.
Ja, das war damals so ein, der Deutsch-Akademische Austauschdienst hat damals dieses Stipendium so inszeniert, dass man einfach mal ein Jahr nach New York gehen konnte. Und ein guter Freund von mir in Hamburg, der hat das gemacht, ein Jahr bevor ich das gemacht habe. Und dann habe ich den besucht und war das erste Mal in New York Und das hat mich so geflasht, dass ich dachte, oh, Wahnsinn. Ey, das sind die ganzen Typen, die ich nur aus dem Fernsehen oder von Platte kenne. Und die spielen hier. Die sind alle hier. Die spielen. Ich kann die jeden Abend sehen und bei denen sogar Unterricht nehmen. Und zum Teil sogar mit denen spielen. Ja. Und dann dachte ich, okay, das muss ich machen, weil ich in Hamburg, das war eine tolle Szene und ich habe da echt großes Glück gehabt und mit ganz tollen Leuten gespielt, immer. Die haben mich auch wirklich weitergebracht. Aber ich habe dann gemerkt, der Ursprung dieser Musik, oder wie soll man sagen, der Ursprung, aber die, ja, vor allen Dingen der Groove da in New York, wenn da Bass und Schlagzeug spielen und die spielen Swing, ey, das kann man nicht in Worte fassen und das habe ich vorher noch nie erlebt in Hamburg oder überhaupt in Deutschland, in dem Ding, und dann, da muss ich jetzt hin. So war das bei mir, ne?
Und du bist ja, also ich habe dann hier öfters Leute so im Interview, die auch irgendwie in die USA gegangen sind, nach New York gegangen sind, da studiert haben. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, du bist nicht nur zum Studium dahin gegangen, sondern du bist auch noch eine Zeit lang da geblieben, oder?
Ja. Also dieses Stipendium hat erst nicht geklappt im ersten Jahr, weil ja, meine Bewerbung war einfach schäbig. Dann beim zweiten Mal hat es geklappt. Das heißt, ich bin aber dann ohne DAD erstmal ein halbes Jahr rüber und habe dann ein Jahr das DAD-Ding gehabt. Das war natürlich luxuriös, alles bezahlt und so, wunderbar. Und dann fing es aber eigentlich erst an, toll zu werden. Also dann hatte ich Gigs und konnte spielen mit den Leuten, mit denen ich immer spielen wollte. Und dann bin ich noch so 3 Jahre geblieben. Ich war alles zusammen 5,5, fast 6 Jahre da. Und das war allerdings eine harte Zeit. Also nachdem das Geld vom Stipendium weg war, das war so von der Hand in den Mund leben und ja, aber es war eine wunderbare Zeit. Ne?
Das war sozusagen schon die Vorwegnahme des Berliner Mottos, arm, aber sexy wahrscheinlich.
Ja. Also in New York ist es wirklich, es ist noch viel krasser, weil man einfach so viel Geld braucht, um einfach seine Wohnung zu bezahlen. Das ist Wahnsinn.
Ne? Aber ja. Die Erlebnisse, die man da hat, die sind wahrscheinlich, die kann einem keiner mehr nehmen, ne? Mit den ganzen Leuten zu spielen und so. Das stelle ich mir wirklich fantastisch vor. Auch nicht nur die Leute, sondern auch die Clubs, die es da gibt. Also, wo man weiß, das sind so die Clubs, wo irgendwie es so brodelt und so. Ne? Es gibt ja mehrere Aufnahmen. Ich kenne die immer nur als Aufnahmen, wo man denkt, das ist einfach eine unglaubliche Stimmung. Ne?
Ja.
Wie ist das denn dann heute für dich, wo du bist ja mittlerweile Dozent und Professor, jetzt in Berlin seit neuestem. Ich glaube, erst seit 2019 hast du den Ruf gekriegt, ne?
Ja, genau. Vorher war ich in Leipzig. War ich ewig in Leipzig.
Ja. Ja, genau. Darüber bin ich ja auch so ein bisschen auf dich gekommen, weil ich ja mit der Eva Klesse ein Interview gehalten habe. Und die hat auch nochmal mich motiviert zu sagen, schreib doch mal den Heinrich an. Den musst du unbedingt für ein Interview kriegen. Das lohnt sich auf jeden Fall und das ist ganz wichtig. Da würde ich auch gleich gerne noch mal ein paar Fragen stellen zu der ganzen Sache, wie das ist, zu unterrichten und zu dozieren. Zwischendurch aber vielleicht kurz, ich habe hier immer so eine kleine Schnellfragerunde. Da gebe ich dir 2 Fragen zur Auswahl und du musst dich möglichst spontan, was natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist mit der Latenz, aber möglichst spontan für einen Begriff entscheiden. Ich bin gespannt, was dabei runterkommt. Da muss ich mal kurz hier in meinem Skript ein bisschen runterscrollen, damit ich alle Fragen habe. Okay, also, es geht los. Downbeat oder Synkopen?
Synkopen.
Five-Stroke Roll oder Paradiddle?
Oh, Five-Stroke Roll.
Hände oder Besen?
Beides. Ja.
Hände mit Besen dann.
Ja, geht das?
Das geht durch. Okay. Wir sind Musiker, wir dürfen kreativ sein.
Sehr gut.
Entschuldigung. Ride oder Hi-Hat?
Ride.
Solo oder begleiten?
Begleiten.
Snare oder Bassdrum?
Oh. Bassdrum.
Straight oder shuffled?
Ich bin nicht so gut bei straight, deswegen shuffle. Ja.
Dreiviertel oder Vierviertel?
Oh, Dreiviertel.
Und die letzte Frage, Bass oder Piano?
Bass.
Ich habe gefragt wegen Besen oder Hände, weil ich habe ein Video auch gesehen, wo du Anfang von dem Lied mit Händen gespielt hast. Und das fand ich ziemlich beeindruckend.
Ah, war das mit Julia? Julia Hülsmann?
Genau, genau, genau.
Ah, okay. Mhm.
Und die Frage ist so, wie entscheidest du, wie du Sachen spielst? Also welche Rolle siehst du als Schlagzeuger und wie kommst du zu deinen spielerischen Ideen? Weil du ja, finde ich, sehr kreativ spielst. Also man hat immer das Gefühl, dass du bei den Jazz-Sachen, die du spielst, sehr stark mit deinen Mitspielern interagierst.
Mhm. Oh, das ist ja schon mal ein Kompliment. Vielen Dank, wenn ich das tue. Nee, also das ist so, also ich mag wahnsinnig gerne so mit Händen einfach, also mit bloßen Händen auf Trommeln rumhauen. Ich habe hier auch, das kann man jetzt nicht sehen, aber ich habe lauter so kleine Handtrommeln und ich liebe zum Beispiel Pandero, das ist dieses brasilianische Ding. Ich bin nicht besonders gut, aber ich übe es seit 20 Jahren und ich liebe das Ding. Und das, wie gesagt, das macht mir so total Spaß und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich den Groove halt viel leiser, also so einen irgendeinen Groove oder irgendwas Durchgehendes viel leiser darstellen kann, wenn ich das mit den Händen mache. Und dazu kommt halt noch, dass ich es mag. Und wie gesagt, dann habe ich dynamisch einfach eine viel größere Bandbreite, wenn ich viel weiter unten anfangen kann. Und dann sind Sticks ja schon unglaublich laut, wenn man dann mal wechselt. Und ich spiele halt relativ viel mit meinen beiden besten Freunden, Julia Hülsmann, die Pianistin, und ihrem Mann Marc Mühlbauer. Und es ist halt ein Klaviertrio und wir sind einfach sehr leise. So die Grundlautstärke, wir spielen ganz oft ohne Verstärkung. Und da ist es einfach, da kann ich halt, also eigentlich einen Groove spielen, der relativ fett ist, aber dadurch, dass ich es mit Händen mache, ist er halt leise. Und ich habe aber dieselbe, also für mich dieselbe Energie dahinter, als wenn ich es mit Stick spielen würde. Ne? Und wie gesagt, dann, ich liebe diesen Sound, mit den Händen auf den Trommeln zu spielen. Oder das zu mischen, ein Besen, eine Hand oder ein Stick, eine Hand oder ja, ein, was auch immer, mein Tambourin und das andere im Stick oder sowas. Ich jam auch viel bei mir im Raum, einfach, ich mache mir einen Klick an und versuche halt irgendwie so Grooves zu entwickeln, erstmal nur mit Handpercussion und dann am Drumset. So, ja.
Ja, was macht den Sound da für dich aus mit den Händen?
Es ist halt was Kurzes, es ist eigentlich so ein bisschen wie Hi-Hat, ne? Aber ich mag auch Hi-Hat spielen wahnsinnig gerne, weil, obwohl ich eben ja Becken gesagt habe in deinem schnellen Interview. Ja. Aber was du eben, also deine Frage, was den Sound für mich ausmacht, es ist halt kurz und trotzdem warm. So ein, wenn man jetzt mit der Hand auf die Snare haut oder auf den Standhorn, man kriegt halt einen relativ, finde ich, einen guten, warmen Sound hin, ohne dass es so einen langen Sustain hat, wie jetzt auf einem Becken oder so. Ne? Mhm. Wie bei der Hi-Hat, die ist ja auch so tierisch, weil sie so kurz ist. Ne? Ich habe auch in New York viel mit so einem sehr verrückten Pianisten gespielt, Anthony Coleman, der kommt eher so aus der ganz freien Ecke und der hat mir ganz oft auch gesagt, ich darf keine Becken spielen. Er wollte das immer nicht, weil er immer gesagt hat, Becken macht gleich die ganze Band so zu, so da ist der ganze Raum voll nur mit dem Beckensound. Und der wollte auch von mir, dass ich immer mit Händen spiele oder wenn Sticks dann auf der Hi-Hat. Das fand ich eigentlich sehr, ist eine kluge Idee so, ne?
Ja, ich finde das immer super interessant, genau diese Frage so nach Sound und so zu stellen, weil die Antworten da ja auch durchaus unterschiedlich sind und es ja verschiedene Ansichten auch geben kann. Also du sagst das gerade mit dem Becken, ne, dass das natürlich so das zumacht, aber man hat ja so zum Beispiel im Pop ganz oft, dass man das Ride-Becken dann einsetzt im Chorus, wenn das aufgehen soll irgendwie, ne? Also so dieses Gefühl der Weite irgendwie geben soll, ne? Und das ist, finde ich, immer total spannend, mit Schlagzeugern über Empfindungen von Sound zu sprechen. Welche Rolle siehst du denn bei deinem Schlagzeugspiel für die Musik? Welche Rolle hast du da als Schlagzeuger bei der Musik, die du machst?
Oh, das ist eine tolle Frage. Da muss ich jetzt erstmal kurz drüber nachdenken, aber Also generell, ich würde da trennen, weißt du, jetzt kommt immer drauf an, was für eine Musikrichtung auch so ein bisschen, ne? Aber generell sehe ich meine Rolle erstmal zu, also auch wenn es vielleicht, wenn ich sehr improvisierend spiele, da gar nicht so, da, dass das gar nicht so rüberkommt, aber ich denke erstmal nur an Bass und mich und den Groove. Also wie die Amis würden jetzt sagen, lay down the groove. So, ne? Das ist so eigentlich mein Grundgedanke. Ne? Ich meine, wie du vorhin ja auch gesagt hast, meine Roots oder mein, was ich immer noch auch wahnsinnig gerne mache oder vielleicht auch mit am liebsten ist, so einfach straight ahead, Jazz, Bebop, 60er Jahre spielen, das macht, da geht mir immer noch das Herz so auf und da ist es ja auch so, da ist der Drummer einfach mal, da wird nicht lange rumgefackelt, da geht es nicht drum, ob du da jetzt die geilen Filz spielst, sondern einfach, du legst da einen Groove hin, und damit die Band gut klingt und damit es fährt. Ja, das ist, so sehe ich meine Aufgabe eigentlich, auch wenn ich andere Musik spiele.
Ja, das heißt, du bist sozusagen die antreibende Maschine dann, die das irgendwie nach vorne bringt und den Groove hinlegt. Wodurch zeichnet sich der Groove aus? Also was ist da das Element, was vor allem den Groove vorantreibt? Die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ich versuche sie noch ein bisschen klarer zu stellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Bebop denkt, das ist ja sehr stark synkopiert und aufgebrochen. Ich habe bei John Irving mal ein Seminar gehabt und der hat gesagt, egal was du spielst, du musst immer im Kopf haben diese Viertel. Die Viertel müssen immer da sein. Und er meinte, er macht das auch ganz häufig, wenn er Bebop spielt, dass er erstmal nur Viertel auf dem Ridebecken spielt, weil das ist das, was bei ihm im Kopf irgendwie das nach vorne treibt. Und dann fängt er darüber an zu improvisieren, hat aber immer diese Viertel im Kopf, die auf dem Ridebecken sich abspielen. Mhm. Und ich hatte jetzt gestern ein Interview mit Vincent Golli, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein super junger Drummer. Der hat gesagt, das, was für ihn den Groove antreibt, ist immer der Backbeat. Das ist das, wenn er irgendwas spielt, egal was er synkopiert und macht, der Backbeat ist das, was ihn nach vorne treibt. Und darum so die Frage an dich, was macht da für dich den Groove aus? Gibt es da etwas, was für dich speziell ist?
Ja, also das ist auch wieder super interessant. Also wenn ich Jazz spiele, ist genauso wie du sagst, da denke ich wirklich so, meine rechte Hand ist jetzt hier, wie du sagst, der Motor. Und allerdings, das muss man da auch aufpassen, na, wenn man jetzt zu lange nur Viertel spielt, dann klingt es auch wie so ein, ja, wie so ein Baggerfahrer, sehr, sehr mechanisch, ne? Muss man aufpassen. Aber wenn ich jetzt Groove-Musik spiele, ist es, da wechselt es auch. Also wenn ich jetzt irgendwie Hip-Hop spiele oder, keine Ahnung, einen Groove, dann denke ich eher auch wie der Kollege, den du gerade zitiert hast, dann ist es für mich auch eher, ich würde gar nicht sagen Backbeat, aber dann ist es einfach Bass und Snare, die das Ding für mich auf. Vielleicht kann man es so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber bei Jazz ist es vielleicht eher so oben, also Hände rechts vor allen Dingen, ne, die leitet bei mir in meinem Fall. Und bei, wenn ich so Groove spiele, ist es eher unten, also Bass, Drum, Snare. So denke ich mir das so ein bisschen, wenn ich loslege. Ne?
Ja, interessant. Hat sich durch deine Tätigkeit als Dozent über die Jahre die Einstellung zur Musik geändert?
Oh, ja, total. Also sagen wir mal so, das ist ja auch ein großes Geschenk. Viele Sachen entdeckt man erst dabei, wenn man die unterrichtet. Ne? Dann, also man kommt viel mehr ins Detail rein und merkt erstmal, also bestimmte Sachen, die man immer gespielt hat, aber eigentlich nie irgendjemand erklärt oder sich selber auch nicht. Mit einmal werden die einem klar, warum das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und das ist super. Und ich habe halt immer mit jungen, tollen Musikerinnen und Musikern zu tun, die am Zahn der Zeit sind, die mir auch einen Einlauf geben und sagen, ey, das, hör dir das mal an. Ne? Das hier, check das mal, weißt du. Das ist toll und das hat mein ganzes Musizieren sehr verändert. Ne? Also sehr zum Positiven. Also ich kriege so viele tolle Einflüsse von denen und bin nicht mehr nur noch so in meiner Welt. Das ist echt toll. Ja,
ja, also eine Interaktion. Und hast du das Gefühl, wie lange bist du jetzt Professor und Dozent, wenn man das jetzt mit Leipzig zusammenfasst?
Oh, warte mal. Also ich hatte erst so einen Lehrauftrag in Leipzig schon ganz lange, seit 2000 habe ich so angefangen, so richtig zu unterrichten an der Hochschule. Dann habe ich da irgendwann eine feste Stelle gekriegt. Boah, weiß gar nicht mehr, wann das war. 2007, glaube ich. Okay, insgesamt jetzt mit Berlin bin ich 20 Jahre am Start. Oh, oh Gott, ja, lang. Ja.
Und hast du das Gefühl, dass sich über die Zeit die Studenten und Studentinnen auch irgendwie verändert haben, dass da irgendwie die Einstellung oder die Mentalität eine andere geworden ist?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt immer, sagen wir mal so, Anfang 20 ist so auch so ein Alter, wo viele sich schon mal, es gibt immer verschiedene Leute und die irgendwann merkt man auch so, dass es jetzt jemand aus der Kategorie oder aus der, ne? Also es gibt die Leute, die alles schon können und toll sind und sich auch toll finden. Dann gibt es die wahnsinnig Wissensdurstigen, die eher so ein bisschen vorsichtig sind. Und dann gibt es die Leute, die ja so eher fast ein bisschen devot. Also es gibt immer so, ne? Und das hat sich nicht verändert in den letzten 20 Jahren. Aber was sich verändert hat, ist durch das Internet, durch YouTube, habe ich das Gefühl, oder alles, viele Leute sind einfach, wenn die an die Schule kommen, schon viel weiter. Also die haben einfach bestimmte Sachen drauf, die vor 20 Jahren nicht so klar waren. Weißt du, jetzt kann man die Typen sehen. Du siehst genau, ey, wie Brian Blade oder Eric Harland, was die für eine Fingersätze machen, wenn die bestimmte Licks spielen und so. Früher war das ja so, könnte man sich das bestenfalls irgendwie ausdenken oder auf irgendeiner DVD mal sehen, ne? Und jetzt kannst du es immer und überall, muss ich dir nicht erklären, aber das hat sich schon wahnsinnig verändert, finde ich.
Ja. Vielleicht, ich gucke schon wieder auf die Uhr und wir sind haben schon einige Zeit hier geredet. Noch zwei Fragen hätte ich an dich. Du bist ja auch jemand, der Sachen komponiert und schreibt. Und wie gehst du dabei vor, wenn du Sachen schreibst? Machst du die Komposition ausgehend vom Schlagzeug aus oder switchst du dann in der Rolle?
Das switche ich total. Sagen wir so, also ich mag wahnsinnig gern Klavier spielen, so meine Stücke. Das kann ich stundenlang machen und so rumbasteln an meinen Songs. Ich habe auch gerade das große Glück, dass ich hier einen Raum habe mit einem wunderbaren Klavier. Und ich gehe dann schon von der Klavierseite aus und ich bin, wie gesagt, ich habe so ein Halbwissen, ne? Ich meine, ich habe ja auch irgendwie das mal studiert und so, aber ehrlich gesagt lasse ich mich da total immer so treiben und ich versuche so wenig wie möglich so funktionsharmonisch oder melodisch zu denken, sondern einfach nur, was ich da jetzt so als nächstes höre. Und jetzt ist ganz viel so Try and Error. Also ich probiere. Und das dauert wahnsinnig lange. Und dann habe ich oft so einen Song, und der ist dann meist einfach irgendwie eine Melodie und ein paar Chords. Und dann fange ich aber an, wie du es gerade gesagt hast, das vielleicht eher von der Schlagzeugseite zu sehen und gucke, ey, was könnte das denn mal rhythmisch, was könnte diesen Song mal unterscheiden zu meinem ganzen normalen anderen Zeugs? Und dann denke ich doch wieder mehr wie ein Drummer. Und dann probiere ich das manchmal auch am Schlagzeug. Ich spiele dann auf mein Telefon mir einen Groove rein und dann höre ich mir das an und versuche dazu den Song zu spielen. Und also es ist so beides. Aber der Grund, der Anfang ist immer beim Klavier und ich denke, ich mag wahnsinnig gerne so Akkorde. Das macht mir unglaublich Spaß. So.
Das heißt, du erstellst auch die Lieder eher von Akkorden her als von der Melodie oder wie ist das?
Ja, es ist so beides. Manchmal habe ich einfach so eine, das kennst du ja auch, dann hat man so ein, singt man irgendwas und dann singe ich halt und fummel dann rum und dann habe ich vielleicht so vier Takte oder so und dann versuche ich das zu loopen und weiterzugehen. Also es ist so beides. Aber generell, also die meisten Stücke gehen bei mir so mit Akkorden los schon. Also mit der Idee von so einem Klang. Na, das ist so, meist ist es schon so.
Das heißt auch gar nicht jetzt so eine Akkordfolge, sondern eher, dass du eine Soundvorstellung hast, die dann bestimmte im Englischen würde man sagen Mood, Emotion, Gefühl irgendwie hervorbringt.
Ja. Mhm.
Ah, interessant. Das ist super spannend.
Das ist toll gesagt. Ja. Also wie gesagt, das macht mir großen Spaß und ich das kann ich auch nur allen Musikern und vor allen Dingen Drummern auch empfehlen, einfach so eigene Stücke zu schreiben. Das ist für mich ich fühle mich da wahnsinnig wohl und es geht mir jetzt auch nicht darum, dass ich da tolle Stücke schreibe und alle Leute, die hören, aber einfach, ich glaube auch, dass Drummer so eine, also immer wenn ich Lieder höre von Bassisten oder Schlagzeugern, haben die irgendwas anderes, die sind so irgendwie so ein bisschen lustig oder irgendwas, was so ein Pianist halt nie machen würde, ne? weil wir das halt auch nicht drauf haben, aber genau das triggert mich immer total, das finde ich immer super, ne? Zum Beispiel diese Stücke von Eva, super, weil die ist, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen besser am Klavier als ich, aber man merkt, das ist jetzt keiner oder keine Pianistin, die irgendwas in den Fingern hat, wo das einfach so kommt, weil man es weiß, sondern die probiert halt auch rum. Probieren, probieren, probieren und dann Fehler ist King. Ich finde, wenn irgendwas eigentlich falsch ist, ist es meistens top. Weißt du?
Aha, ja. Ja. Okay, ja, in den Federn steckt ja auch das Neue. Also das ist ja das, was oft die Sachen dann auch ausmacht. Ne? Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Und hast du irgendwelche Tipps an angehende Schlagzeuger oder Musiker? Also jetzt nicht unbedingt Leute, die nur Profi werden wollen, sondern auch jemand, der einfach sich überlegt, Schlagzeug anzufangen. Aber auch gerne für Leute, die das professionell machen wollen.
Ja, also ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich so ein Allerwelts-Tipp, aber also ich habe irgendwann mal angefangen, Musik zu machen und Schlagzeug zu spielen, weil es mir einfach so einen wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Und also so einen Groove da zu spielen mit meiner Rockband, oder das war für mich, das hat mir so Spaß gemacht, und auch in meinem Zimmerchen zu irgendwelchen David Bowie-Platten dazu zu spielen. Und manchmal, wenn man dann mehr eintaucht, dann kriegt man so das Ding, ne? So ein Competitive, sagen die Amis, dass man der besser sein will als andere und so. Und mich hat das irgendwann so ein bisschen aufgefressen, so dieser Ehrgeiz. Und eigentlich ist Musik, aber da geht es ja gar nicht drum, sondern ich versuche immer wieder, wenn ich so auch so ganz dark bin und denke ich, oh Gott, warum mache ich das eigentlich alles? Und dann versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, ey, Alter, warum hast du eigentlich mal angefangen, Musik zu machen? Und das war eben genau deshalb, weil es mir total Spaß macht und ich das so mag, da einfach nur rumzuballern auf meiner Bude, ne? Und das hilft mir immer sehr. Und das sehe ich bei vielen jungen Drummern auch so, die jetzt die unbedingt so eine Aufnahmeprüfung bestehen wollen, dass die so, ja, so ehrgeizig sind und vor allen Dingen auch so ein bisschen so, ich muss hier der Beste sein und so. Und darum geht es eigentlich nicht. Ja, klar, wenn man an so eine Schule will, muss man halt leider bestimmte Sachen erfüllen. Aber eigentlich geht es um Spaß und mit anderen Leuten zusammen Spaß haben. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich immer wieder daran zu erinnern, warum man eigentlich angefangen hat, Musik zu machen.
Ja. Super, ja, finde ich total toll. Kann ich zu 100% unterschreiben. Und auch hier letztens auch ein Interview gehabt mit dem Moritz Schmidt von Hirscheffekt, der dafür auch ein super Beispiel ist, der eben auch aus dem Grund den Weg gewählt hat, einfach das zu machen, was er will mit seiner Band, und das Glück gehabt hat, auch damit dann noch erfolgreich zu sein, aber nebenbei jetzt Biologie und Chemie, nur Biologie studiert, weil er sagt, ja, Schlagzeug soll immer das bleiben, wozu ich Spaß habe, woran ich Spaß habe, und das ist halt auch ein wirklich guter Weg, finde ich, ne? Und wenn man das dann so wie du zu seinem Hauptberuf machen kann und da Freude dran hat, ist das wirklich ein tolles Geschenk. Das ist echt super. Und ja, ganz toll. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Selbst mir passiert das mal. Heinrich, ich würde sagen, das war super, super interessantes Gespräch mit dir und sehr nett, sehr erfrischend, und gerade die Sachen, die du jetzt auch nochmal am Schluss gesagt hast zur Komposition, die haben bei mir ganz viel gerade ausgelöst, das merke ich schon, da werde ich die nächsten Tage weiter drüber nachdenken und mich damit, glaube ich, auseinandersetzen. Das ist ganz toll, und ich freue mich wirklich, dass du hier mit teilgenommen hast, und ja, hoffe, dass wir vielleicht irgendwann nochmal miteinander sprechen können. Und würde mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das tolle Gespräch.
Ja, ich danke auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir super Spaß gemacht. Und ich hoffe, ja, dass es auch für andere Leute auch interessant war, nicht nur für uns beide.
Da bin ich mir ganz sicher.
Aber ich glaube schon. Ja, okay, super. Und ja.
In dem Sinne, Heinrich, wünsche ich dir noch einen schönen Tag erstmal und sage bis dann. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Schneiden. Wenn dem so war und du Lust hast, noch ein bisschen mehr über Schlagzeug zu erfahren und zu hören, dann kann ich dir nur empfehlen, hier diesen Podcast zu abonnieren. Dann verpasst du auch keine weitere Folge mehr. Außerdem wäre es total nett, wenn du mir einen Kommentar bei iTunes hinterlassen würdest, denn das führt mich und meinem Podcast-Team dazu, ein bisschen sichtbarer zu werden. Und ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Ansonsten kann ich dir noch sehr empfehlen, meinen YouTube-Kanal, wo du auch Videos findest zu den einzelnen Interviews und zu vielen anderen Sachen rund um Schlagzeug. Den Kanal findest du unter Einfach Schlagzeug Felix Kraft, Kraft mit Doppel-F, bei YouTube. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dir einen schönen Tag und einen lieben Groove zu wünschen. Ciao, der Felix.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast, Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.